ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Unser strahlendes Erbe. Wohin mit dem Atommüll?
Hochradioaktiver Müll steht in über 1000 Castor-Behältern in der gesamten Republik verteilt, unter anderem in Biblis. Dort wird der Atommüll zwischengelagert, bis ein Endlager gefunden sein wird. Darüber habe ich mit Klaus-Jürgen Röhlich gesprochen. Er ist Professor für Endlagersysteme an der TU Clausthal und Mitglied der Entsorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit. Und ich wollte von ihm wissen, ja, Finnland hat ja seinen Standort für ein Endlager bereits gefunden. Laut einer Studie des Öko-Instituts in Freiburg suchen wir einen Standort noch bis 2074. Was haben denn die Finnen besser gemacht als wir?
Ich weiß gar nicht, was die Finnen besser gemacht haben. Ich fange vielleicht mal von unserer Seite an. Also der Gesetzgeber bei uns, der hat ein sehr anspruchsvolles Verfahren definiert mit sehr umfangreichen geowissenschaftlichen Vergleichen und Erkundungen, um so zu einem bestmöglichen Standort zu kommen. Das ist zum Beispiel schon mal der erste Unterschied zu Finnland. Da gibt es drei Phasen, da gibt es dreimal behördliche Prüfungen, dreimal sogar Parlamentsentscheidungen. Also das dauert natürlich erstmal per se. Im Gesetz steht dann auch, dass die Standortfindung 2031 angestrebt werden soll. Das ist ehrlich gesagt unter diesen Bedingungen sowieso unrealistisch, aber 40 Jahre mehr ist natürlich inakzeptabel. Man hat das damals gemacht, um die Fehler von Gorleben nicht zu wiederholen, also eine Top-Down-Entscheidung politisch mit anschließenden heftigen Auseinandersetzungen, die eigentlich nie richtig aufgelöst wurden. Das ist vielleicht auch, also diese Gorleben-Vergangenheit, ein Grund, dass jetzt diese langen, langen, für mich inakzeptablen Zeitschätzungen im Raum stehen. Also es mangelnde Courage, auch mangelndes Aussortieren von möglichen Kandidatenstandorten dabei, um so praktisch eine Konfliktvermeidung auch zu betreiben.
Ne? Ja, diesmal will man anscheinend alles richtig machen.
Man will alles richtig machen, das ist natürlich der nächste Punkt. Ne? Also wir leben in Deutschland und da will man immer alles hundertprozentig und auch durchbürokratisiert richtig machen mit dem Risiko, dass es am Ende dann gar nicht klappt. Ne?
Niemand möchte ja offenbar Atommüll in seinem sprichwörtlichen Vorgarten haben. Was sind denn objektiv die heiklen Punkte, Kriterien, auch die erfüllt sein müssen, damit das Ganze auch wirklich sicher ist?
Ja, es gibt zwei große Bereiche im Grunde genommen, kann man sagen. Das eine ist eher großräumig. Man möchte also möglichst eine ruhige Geologie haben, eine langweilige Geologie, also zum Beispiel keine Erdbeben, kein Vulkanismus, keine Hebungen, nichts, keine tektonischen Probleme. Und das Zweite ist dann eher kleinräumiger. Also wir brauchen ein sogenanntes Wirtsgestein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ton, Salz, Kristalline, wie zum Beispiel Granit. Und das muss dann genügend Platz bieten, muss möglichst wasserundurchlässig sein, muss wärmeverträglich sein, solche Dinge.
Es gibt ja seit einigen Jahren noch eine Karte mit Teilgebieten schon, auch mit weißen Gebieten, die man wohl ausschließen kann. Solche Gebiete, die Sie auch gerade angesprochen haben, tektonisch aktive Gebiete. Kristallisieren sich denn im Augenblick konkret schon Regionen heraus, die womöglich am besten für ein Endlager geeignet sind, die dann in die Endauswahl kommen könnten?
Ja, offiziell hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die BGE, die dafür verantwortlich ist, in der Richtung noch nichts verlauten lassen. Die arbeiten natürlich dran. Aber der offizielle Stand ist tatsächlich eben noch so, dass wir eben 54% der deutschen Fläche im Topf haben. Und das ist in meinen Augen auch einer der Gründe, dass wir jetzt mit solchen Verzögerungen zu leben haben. Also schon da hat man nicht genug ausgesiebt, meiner Meinung nach. Also es ist eher so, dass diese 54% die 54% sind, wo man eben auf den ersten Blick nicht sofort sagen kann, dass sie ungeeignet sind. Aber sie sind nicht geeignet oder wenige davon sind geeignet. So.
Sie sind Mitglied der Entsorgungskommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Verbraucherschutz und nukleare Sicherheit, gehört ja auch mit zu diesem Titel. Was empfehlen Sie denn der zuständigen Ministerin Herr Lemke? Wie könnten wir schneller, einfacher an ein Endlager kommen in Deutschland?
Na, es gibt zwei Dinge. Das eine ist, in der jetzigen Phase, also das ist im Prinzip immer noch die erste Phase, wo es also darum geht, solche Regionen zu finden, die man nachher auch konkret erkunden kann, muss ganz, ganz stark ausgesiebt werden. Weil ein Großteil der Zeitschätzungen, die Sie angesprochen haben, die kommen daher, dass man eben die Kandidatengebiete nachher erkunden muss. Da hat man auch nur begrenzte Kapazitäten. Mit anderen Worten, je mehr Gebiete das sind, je größer die Flächen sind, desto länger dauert das. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, nach diesem Vorschlag für die Regionen, hatte ich vorhin angedeutet, gibt es ja eine behördliche Befassung und dann auch eine Gesetzgebung. Und die Gesetzgebung ist natürlich die Chance auch für den Bundestag, hier mit einer Modifizierung des Standortauswahlgesetzes beschleunigend zu wirken, indem man auch konkret Forderungen stellt, zum Beispiel, wie beschleunigt werden kann.
Die Suche nach einem Endlager für diesen hochradioaktiven Atommüll in Deutschland könnte Jahrzehnte länger dauern, als bisher angenommen wurde. Das besagt ein Gutachten im Auftrag des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, also der Aufsichtsbehörde für die Endlagersuche. Diese Suche hierzulande ist ja schon seit Jahrzehnten hoch umstritten. Martin Polanski.
Wohl kein Ort in Deutschland steht so sehr für das Thema Endlagersuche wie Gorleben in Niedersachsen. 1977 verkündete die Landesregierung in Niedersachsen, dass in Gorleben eine Wiederaufbereitungsanlage für Atommüll und ein Endlager entstehen soll im dortigen Salzstock. Das führte zu jahrelangen, teils heftigen Protesten. Gorleben gilt auch als ein Geburtsort der deutschen Anti-AKW-Bewegung. Die Endlagersuche ist von Anfang an politisch aufgeladen. Die Herausforderung ist enorm. Es geht darum, hochradioaktiven Atommüll wie die verbrauchten Brennstäbe sicher einzulagern. Unter der Erde, durch Gesteinsformationen abgeschirmt für 1 Million Jahre. Nach dem Atomunglück von Fukushima 2011 wurde die Endlagersuche auf neue Grundlagen gestellt mit dem Standortauswahlgesetz von 2013. Derzeit liegen die Atomabfälle in sogenannten Castor-Behältern, die sich in diversen Zwischenlagern befinden. In Gorleben und Ahaus, aber auch an früheren AKW-Standorten wie Biblis oder Gundremmingen. Das zukünftige Endlager soll in mehreren Stufen gesucht werden. 2020 hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung eine erste Eingrenzung vorgenommen. Demnach erfüllt gut die Hälfte der Fläche in Deutschland die geologischen Mindestanforderungen. Gorleben gehört allerdings nicht dazu. Die benannten Regionen sollen in den kommenden Jahren immer stärker eingegrenzt werden. Geplant sind auch umfangreiche Bürgerbeteiligungen. Laut Standortauswahlgesetz sollte bereits 2031 festgelegt werden, wo das Endlager entsteht. Aber daran gibt es schon länger Zweifel. Von einer Zeitspanne zwischen 2046 und 2068 sprach die Bundesgesellschaft für Endlagerung vor 2 Jahren. Jetzt könnte es möglicherweise noch länger dauern. Auch andere Länder in Europa suchen nach Endlagern. Frankreich und Schweden haben bereits Standorte benannt. Und in Finnland ist das erste Endlager für hochradioaktiven Atommüll kürzlich fertiggestellt worden. In 500 Meter Tiefe sollen dort voraussichtlich ab dem nächsten Jahr die ersten verbrauchten Brennelemente eingelagert werden.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Versetzen wir uns mal 50 Jahre zurück. Damals war die Atomkraft in Deutschland als Energiequelle noch relativ neu. Und genau zu diesem Zeitpunkt wurde bei uns in Hessen ein Atomkraftwerk gebaut, ein AKW im südhessischen Biblis. Es war damals eines der leistungsstärksten der Welt. Und am kommenden Sonntag ist es auf den Tag genau 50 Jahre her, dass aus dem AKW Biblis zum ersten Mal Strom ins Netz eingespeist wurde. Inzwischen hat sich viel verändert. Das Kraftwerk ist 2011, also vor mehr als 10 Jahren, abgeschaltet worden und wird gerade Stück für Stück zurückgebaut, wie es so schön heißt. Das beobachtet unsere Reporterin im hessischen Ried, Anna Vogel, für uns. Wie weit ist der Rückbau denn inzwischen vorangekommen?
Also auf dem Papier ist das Atomkraftwerk immer noch ein Atomkraftwerk. Und es wird auch noch eine Weile bleiben, nämlich bis der Rückbau fertig ist, also vermutlich noch 8 Jahre. Aber innen drin ist wirklich nicht mehr viel übrig von dem, was so ein Atomkraftwerk eigentlich ausmacht. Also es gibt keine Brennelemente mehr, keinen Druckkessel. Auch die Dampferzeuger von Block A sind inzwischen ausgebaut worden, hat mir der RWE-Sprecher gesagt, der fürs Kraftwerk zuständig ist. Und völlig klar, also auch äußerlich hat sich viel verändert. Seit im Februar vor einem Jahr zum Beispiel 2 Kühltürme kontrolliert eingestürzt sind. Die übrigen 2 werden vermutlich auch bald verschwinden. Geplant ist das für den Herbst oder den Winter.
Schon vor 7 Jahren hat dieser Rückbau begonnen. Warum braucht man dafür so viel Zeit?
Weil das wirklich sorgfältig gemacht werden muss. Also im Prinzip kann jedes Treppengeländer, jedes Kabel, jede Steckdosenhalterung in diesem gesicherten Bereich erhöhte Strahlung abbekommen haben. Es muss also alles genau getestet, zerkleinert, gesäubert werden. Dafür wurde das Kraftwerk jetzt Stück für Stück zu einer Rückbaufabrik umgebaut. Und zum Beispiel im Keller von Block A stehen jetzt riesige Maschinen, Sägen, Sandstrahler, mit denen werden die Oberflächen von Teilen aus dem geschützten Bereich gesäubert. Und das alles ja immer noch unter den ganzen Vorsicht Sicherheitsmaßnahmen. Sprich, wer ins AKW will, muss einen orangefarbenen Anzug anziehen, bekommt einen Geigerzähler in die Brusttasche gesteckt und selbst ein Mikrofon, das da mit rein soll, muss vorher eingemessen werden, heißt, es wird die Strahlung gemessen.
Nun ist ja immer wieder und zuletzt immer häufiger die Frage diskutiert worden, wohin mit all dem, was da aus dem AKW ausgebaut wird, mit dem Bauschutt. Gibt es da eine Lösung?
Ja, da muss man zunächst nochmal unterscheiden. Alles, was über einem bestimmten Strahlungswert liegt, gilt dann als mittelradioaktiver Müll beispielsweise und muss ins Zwischenlager eingelagert werden. Aber alles unter diesem Strahlungswert liegt, gilt als freigemessen. Und da kommen wir zu diesen rund 3200 Tonnen Bauschutt, um die seit mehreren Jahren inzwischen gestritten wird. Die sollen laut dem RP Darmstadt eigentlich auf die Deponie nach Büttelborn kommen. Aber da ist der Widerstand groß und es laufen nach wie vor Gerichtsverfahren. Und dass sie da am Ende landen, werden, ist nach wie vor nicht sicher.
Und wenn das AKW dann eines Tages nicht mehr sein wird, was passiert dann mit dem Gelände?
Da reiben sich viele Investoren sicherlich jetzt schon die Hände. Wir sprechen da immerhin von rund 60 Hektar und so ein großes freies Industriegelände mit Schienenanbindung am Rhein gelegen, das gibt es sonst im dicht besiedelten Rhein-Main-Gebiet nicht mehr. Der Wunsch zum Beispiel vom Biblisser Bürgermeister oder vom Bergstreßer Landrat ist, dass da wieder ein großes Industrieunternehmen hinkommt, am besten ein zukunftsorientiertes, das wieder neue Arbeitsplätze für die Region bringt. Denn dass das AKW als Arbeitgeber weggefallen ist, schmerzt immer noch viele. Und laut dem Bergstreßer Landrat gibt es da auch schon entsprechende Anfragen, zum Beispiel aus dem Ausland. Was trotz allem aber sicher noch Jahrzehnte bleiben wird, sind die hochradioaktiven Abfälle im Zwischenlager auf dem Gelände, nämlich so lange, bis es in Deutschland ein Endlager geben wird.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.